Ja, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem strahlenden Herbsttag. Mutet einen eher an wie Spätsommer. Und es ist bestimmt auch als Einladung unseres dreieinigen Gottes zu verstehen, der seine Sonne scheinen lässt über alle Menschen. Und dass uns seine Gnade in dieser Stunde auch aufgeht, das ist auch unsere Bitte an ihn. Wir möchten auch ganz herzlich Herrn Kirchenrat Hauser mit seiner lieben Frau begrüßen, die jetzt sich aus Korntal, Münchingen aufgemacht haben. Aber sie haben in ihrem Leben nicht nur Korntal oder Stuttgart gesehen, sondern haben den Ruf Jesu auch so verstanden, macht zu Jüngern alle Völker, dass es auch Völker wie Afghanistan und Pakistan einschließt, und sind dorthin gegangen, um Menschen den Sieg der Liebe Gottes in Jesus weiterzusagen und die, die ihm gehören, zu stärken. Und das tun sie jetzt auch noch im sogenannten Ruhestand. Herr Kirchenrat Hauser ist mit der Leitung des Barnabas-Funds betraut. Und das Ziel Barnabas, da klingelt das ja bei uns auch, heißt auf Deutsch Sohn des Trostes. Das ist eine Vereinigung, die sich zum Ziel macht, weltweit unsere verfolgten Geschwister zu trösten, und zwar in verschiedener Hinsicht, mit verschiedenen Mitteln und immer wieder auch durch Anwesenheit. Ein Ausdruck des Dienens für uns hier kann auch das Gebet sein. Euer Beten wird ein Ausdruck des Dienens sein, weil Gott euer Vater im Himmel ist, bei dem jede Bitte zählt. Und dieses Anliegen, das kann jetzt in dieser Stunde auch für alle von uns groß werden. Es soll uns nicht nur ermutigen und dankbar machen, dass wir jemanden wie Herrn Hauser kennen, der sich aktiv einsetzt für unsere verfolgten Geschwister, sondern vielleicht auch zu einer Aufforderung Jesu persönlich werden. Wie können wir unsere verfolgten Geschwister unterstützen? Durch Gebet und Gaben, offene Herzen und offene Türen. Wir wollen wie ein Gebet dieses Lied jetzt auch zu Anfang singen. Unter der Nummer 288 in unserem grünen Buch finden Sie das. Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, standhaft in aller Bedrängnis. Und dann kommt es, macht einander Mut. Das können wir ihn jetzt auch betend singen und ihn bitten, dass wir das auch können. Mut machen und Mut empfangen.
Fragen, habe ich denn was zum Geben, zum Mut machen? Und da dürfen wir auf unseren Herrn Jesus schauen, der uns beschenkt, der als ein guter Hirte für uns sorgt, uns einlädt zu sich, dass wir erst einmal bei ihm auftanken dürfen. Und wir singen zuerst ein Lied von diesem wunderbaren Hirten. Das erscheint hier vorne an der Leinwand. Ja, und der Psalm, der heute passt zu diesem Lied, den wollte ich Ihnen nicht einfach vorlesen. Den können wir doch miteinander sprechen, den Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Ja, zu diesem guten Hirten sind wir auch heute gekommen, mein Sein Tisch zu sein und sein Wort zu hören, von ihm beschenkt zu werden. Und so kommen wir jetzt auch wieder mit einem nächsten Lied vor ihn, halten ihm unsere Hände hin, dass er sie füllt, dass er zu uns spricht, dass er uns mit seinem Wort stärkt zum Vertrauen und zu einem neuen Loblied, weil er es gut mit uns meint. Herr, ich komme zu dir, erscheint hier vorne auch.
Lass uns stille werden zum Gebet. Herr, wir danken dir für deine Gegenwart. Und wo du bist, da wird es stille. Da redest du. Da kennst du uns durch und durch und willst uns aufrichten und ausrichten durch dein lebendiges Wort. Und so bitten wir dich, dass du uns die Herzen öffnest und weitest, dass du uns die Ohren öffnest und dass wir dich neu schauen als den Herrn dieser Welt. Du siehst deine weltweite Gemeinde, die an so vielen Stellen der Erde leidet und dennoch deinen Namen bekennt. Und wir bitten dich, schenke es auch uns, dass wir dich klarer sehen, dich inniger lieben und dich mutiger bekennen. Verherrliche deinen Namen heute unter uns und segne uns durch dein Wort. Amen. Es ist mir eine besondere Freude, heute Nachmittag bei Ihnen zu sein und mit Ihnen zusammen das Wort des Herrn auszulegen und auf dieses Wort zu hören. In den letzten Wochen habe ich mich sehr viel mit dem Petrusbrief beschäftigt, denn er ist ein Brief, der geschrieben worden ist in einer Leidenssituation. Petrus schreibt diesen Brief von Rom und sagt: Ich grüße von Babylon. Das heißt, die Gemeinde Jesu in einer Situation der Macht und Verwirrung und doch gehalten und geborgen in Jesu Hand. Und der Brief richtet sich an Christen in der Zerstreuung, die zum Teil durch Verfolgung zerstreut waren. Und daher wollen wir uns diesem Wort zuwenden, denn es ist zugleich, dieser Brief ist zugleich ein Brief voller Hoffnung und Vertrauen, dass inmitten aller Ängste und Sorgen unserer Zeit und Welt wir dennoch Getragene der Treue und Gnade und Fürsorge des lebendigen Gottes sind. Ja, wir getrost Gottes Fürsorge und in seiner Hand Geborgene bleiben dürfen, denn wir sind gehalten durch Gottes Kraft. Hören wir auf die Worte aus dem ersten Petrusbrief. Ich habe den Text genommen, 1. Petrus 5, die Verse 5 bis 14, möchte aber doch die ersten zwei oder drei Verse, den Anfang dieses Petrusbriefes mitlesen, damit Sie sehen, an wen dieser Brief gerichtet ist. Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnen in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asien und Bithynien, die Gott der Vater ausersehen hat durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Und jetzt kommen wir zu diesem Text, den ich gerne heute Nachmittag auslege. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich meine, habe ich euch wenige Worte geschrieben, zu ermahnen und zu bezeugen, dass das die rechte Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Es grüßt euch aus Babylon die Gemeinde, die mit euch auserwählt ist, und mein Sohn Markus. Grüßt euch untereinander mit dem Kuss der Liebe. Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus seid. Petrus schreibt also diesen Brief aus Babylon, einem Ort der Macht, der Konflikte, der Bedrängnis, der Verwirrung. Und dieser Ort stand damals für Rom, und die bedrängte Gemeinde aus Rom grüßt die Gemeinden, die sozusagen zerstreut sind in Kleinasien, der heutigen Türkei, und erinnert sie, dass sie durch Gott, den Gott aller Gnade, berufen und auserwählt sind, teilzuhaben an der ewigen Herrlichkeit in Jesus Christus. Ja, dass die Zeit der Leiden im Vergleich zur ewigen Herrlichkeit klein ist. Ja, dass sie mitten in der Anfechtung auch gleichzeitig gestärkt und aufgerichtet werden. Und so endet der ganze Brief eigentlich in Anbetung. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wie nahe Leiden und Lob Gottes sein kann, wurde mir einmal sehr bewusst im Anschauen eines kleinen Videos aus dem Jahre 2000 in Indonesien. Eine Gemeinde steht vor ihrer brennenden Kirche, die angezündet wurde, und sie singen ein Anbetungslied. Lob Gottes, sehr stark in Moll, Tränen kugelten runter über die Wangen, aber Lob Gottes. Und eine Schwester aus dem Sudan sagte mir einmal, wir sind eine Gemeinde, die mitten in dem Leid und im Leiden erfährt, dass Gott gegenwärtig ist, dass er uns nicht allein lässt. Inmitten der Ruine des Kolosseums in Rom, diesem großen Amphitheater, steht heute ein Kreuz mit der Inschrift Ave Crux Spes Unitas. Heil dir, o Kreuz, unsere einzige Hoffnung. Tief bewegt stand ich als Student einmal im Kolosseum vor diesem Kreuz, in dessen Nähe viel Märtyrerblut geflossen ist. Im Jahre 2000 gab es einen langen Artikel in der London Times, das Zeugnis eines iranischen Bruders, der zum Tode verurteilt wurde. Und der Redakteur schrieb: Wenn das keine Märtyrer sind heute, dann waren es auch die in Rom nicht. Und auch dieses Zeugnis des iranischen Bruders Mehdi Debaj, das ich übersetzte ins Deutsche, war durchdrungen von Hoffnung. Er sagte: Ich bin kein Apostat. Ich war von Ewigkeit her berufen, Kind Gottes durch Jesus Christus zu sein. Mutig, durch Intervention auch des Papstes, kam dieser Bruder frei. Dafür ist sein Bischof einige Tage später Meuchelmördern in die Hände gefallen. Und er selbst ist dann auch 6 Monate später ermordet worden. Und doch lebt die Gemeinde Jesu, besonders auch im Iran, trotz dieser vielen Nadelstiche der Verfolgung. Und wie viele Iraner sind Christen geworden in der Diaspora, in der Zerstreuung? Ich habe diese Woche einen Anruf bekommen vom früheren Leiter der Bibelgesellschaft vom Iran und er teilte mir fröhlich mit, dass, obwohl die Bibelgesellschaft im Iran geschlossen wurde, es heute wieder eine neue iranische Bibelgesellschaft im Exil gibt und seine Tochter ist die Sekretärin jetzt. Und die Geschwister haben gerade eine neue Übersetzung wieder veröffentlicht. Er, Jesus Christus, der gekreuzigte und auferstandene und erhöhte Herr, ist zu Rechten des Vaters und hält seine Hand zu allen Zeiten über seine Gemeinde und Kirche. Er baut sie trotz aller Ruinen auch unserer Zeit. Sein Wort gilt auch heute. Ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Bedrängnis, Leiden, Verfolgung, Anfechtung, aber auch die Versuchung zur Verleugnung haben bis in unsere Tage die Kirchen- und Missionsgeschichte begleitet. Wie viel bleibt hier auch im Dunkeln? Glaubensmut im Dunkeln, aber auch wie viel Versagen. Ich darf nur an Miriam Ibrahim erinnern, die im Mai dieses Jahres im Sudan zum Tode verurteilt wurde. Warum? Ihr Vater war Muslim, ihre Mutter Christin. Der Vater hat die Familie verlassen, als sie noch ein kleines Kind war und wurde von ihrer Mutter als im christlichen Glauben erzogen. Sie hat einen südsudanesischen Christen, amerikanischer Staatsbürger in der Zwischenzeit, geheiratet und ein Verwandter ging zum Scharia-Gericht und hat sie angeklagt des Ehebruchs. Denn nach islamischem Recht hat sie eine Muslimin zu sein. Für die Heirat, die annulliert wurde, hat sie 100 Peitschenschläge, ist sie verurteilt worden für dies, die wurden nicht ausgeführt, weil sie gerade schwanger war. Und man hat sie vor die Wahl gestellt, entweder zurück zum Islam zu gehen oder zum Tode verurteilt zu werden. Und ich glaube, es war der 15. Mai, da kam sie wieder nach 3 Tagen Bedenkzeit zum Gericht und sie sagte wörtlich: Ich bin eine Christin und nicht des Abfalls vom Islam schuldig, denn ich war immer eine Christin. Und da sie schwanger war, wurde auch das Todesurteil festgelegt, dass es 2 Jahre nach der Geburt ihres Kindes sein soll. Ende Mai hat sie im Gefängnis ein Mädchen, eine Tochter geboren, Maya. Und es gab eine große Medienkampagne und viel Intervention und von westlichen Regierungen. Und am 24. Juni wurde sie freigesprochen, am 26. Juni dann doch verhindert auszureisen. Und nochmal kurz kam sie in die Haft. Und dank der stillen Intervention von Italien und auch vom Vatikan ist sie dann doch mit ihrem Mann am 24. Juli ausgereist nach Amerika und frei geworden. Aber was geschieht dann mit jemand, der aus so einem Trauma herauskommt und die westliche Presse dann nur interessiert ist, ihre Story zu hören, aber nicht dafür sorgt, dass wirklich hier Seelsorge und Stille und Abschaltung vom Rummel ist? Es gibt viele Christen, deren Situation nicht weniger problematisch ist. Vor 10 Tagen wurde das Berufungsverfahren abgelehnt von Asia Bibi, die 2009 ins Gefängnis kam, weil sie Mohammed angeblich beleidigt hat. 2010 wurde sie des Todes verurteilt. Und das Todesurteil hängt immer noch über ihr. Man muss jetzt sehen, was das oberste Gericht, die High Court, sagt. Aber es ist so problematisch in diesem Fall, dass selbst ein Gouverneur, der sie besucht hat, ermordet wurde und 500 Rechtsanwälte den Mörder kostenlos verteidigen wollen. So wird Recht in unserer Welt verdreht. Wir leben in einer Welt, die in einem diabolischen Gefängnis ist. Aber nun zurück zu unserem Text. Der Petrusbrief bedrängte Christen in Kleinasien und Petrus erinnert sie, dass die Christen in der Zerstreuung Getaufte sind und den Ruf in die Nachfolge Jesu gehört haben und bezeugt ihnen, dass sie in allen Lebenslagen gehalten und getragen sind durch Gottes Kraft, dass sie nicht der Willkür des Bösen ausgeliefert sind, auch wenn es manchmal so scheint. Das letzte Sagen über aller Menschen Not und Nacht hat der lebendige Gott in Jesus Christus. Er, der Mensch wurde und der sich hineingibt in unser Leid und unser Leiden. Angefochtene Christen in Kleinasien im 1. Jahrhundert, aber auch Christen des 21. Jahrhunderts werden in diesem Brief darauf aufmerksam gemacht, dass wir als Christen niemals in einem konfliktfreien Raum leben. Christen wurden und werden in Geschichte und Gegenwart als mögliche Störfaktoren wahrgenommen. Wo Gemeinde Jesu in geistlicher Lauterkeit ihren Glauben lebt und das Evangelium bezeugt, liegt sie immer quer zum Zeitgeist. Ja, die Kirche Jesu Christi ist nicht dazu berufen, in einer Wohlfühlfrömmigkeit sich zu sonnen und zu baden, sondern sie wird beauftragt wie ein Johannes, der Täufer, auf den hinzuweisen, der in Person der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und gerade auch angesichts des Islams sind wir herausgefordert, fröhlich zu bekennen, warum wir Christen sind und warum wir auch Christen bleiben wollen und werden. Ja, warum wir uns auch freuen, wenn Muslime den erkennen, der wahre Gott und wahrer Mensch ist, Jesus Christus, unser Herr. Angesichts der Tragik menschlicher Geschichte und der Dämonie der Kriege und Konflikte auch unserer Zeit werden wir durch den Petrusbrief daran erinnert, dass Gott sich nicht durch den Wahn menschlichen Hochmuts bestimmen lässt. Er widersteht den Hochmütigen, die meinen, ohne Gott besser leben zu können. Nicht der sich selbst behauptende und selbstbestimmende Mensch, nicht der Ellbogenmensch wird schlussendlich zum Ziel kommen, sondern der Mensch, welcher der Einladung Jesu Folge leistet und sich in seine Gemeinde und seinen Dienst rufen lässt. In unserem Abschnitt ist etwas die Rede von der Demut. Dies Wort Demut heißt nicht Unterwürfigkeit oder eine kriecherische Haltung einzunehmen, sondern ein mutvolles, freudiges zu Christus stehen in allen Lebenslagen. Es ist eine aus der Liebe und Gesinnung Jesu geborene Haltung, die auch bereit ist, den anderen höher zu achten als sich selbst, weil man sich der eigenen, gottgeschenkten Würde in Christus bewusst ist. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, heißt doch auch, sich darin gewiss zu sein, dass Gottes Liebe und Gottes Wege gut für uns sind. Nicht der sich gegen alles und gegen alle absichernde Mensch, der Gott auszuklammern versucht, sondern derjenige, der sich dem Erbarmen Gottes demütig anvertrauende Mensch erfährt, dass Gottes Hand nicht gegen ihn ist, sondern für ihn ist. Das bürgen nämlich die Hände Jesu, seine Nägelmale durchbohrt für unser Heil. Es gibt eine alte koptische Ikone aus dem 5. Jahrhundert, wo Jesus neben dem Abt Minas steht und seine Hand auf seine Schulter legt. Die Hand Jesu leicht, das ist das Joch, von der Jesus spricht, und die Jochgemeinschaft. Nicht ein hölzernes Joch, an dem wir uns wundreiben, sondern seine Gegenwart mit uns. Der Weg Jesu führt wohl durch Kreuz zur Herrlichkeit, aber er ist und bleibt der Gott aller Gnade. Er kann uns vor der Versuchung eigener Wege bewahren, und daher dürfen wir die Lebensregie ihm anvertrauen. Er kann uns auch aus den Zwängen und dem Druck eines Karrieredenkens befreien. Wie viel Sorgen laden wir uns auf, die uns bedrücken und uns den Blick für das Wesentliche oft trüben. Was treibt uns nicht alles um? Was bewegt uns und raubt uns den Schlaf? Wo drückt uns der Schuh? Welche Sorgen belasten uns? Existenzangst, Zukunftsangst. Auf die Frage, was soll deine vornehmste Sorge in deinem Leben sein? Da habe ich noch im Konfirmandenunterricht auswendig lernen müssen. Natürlich, in dem Alter muss man auswendig lernen. Auch damals war das so. Und zwar die Antwort war, dass ich dem Ruf Gottes folge und den Himmel gewinne, wie Christus sagt, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das Übrige alles zufallen. Dieser Lernprozess ist nie abgeschlossen. Oder geben wir uns mit weniger zufrieden? Fehlt uns nicht weitgehend die Geduld und der lange Atem, weil alles in unserer Zeit auf die Schnelle angelegt ist? In unserem Abschnitt werden wir sehr deutlich aufgefordert, unsere Sorgen und Ängste abzugeben an den lebendigen Gott. Ja, sie auf ihn zu werfen. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das erfordert einen gewissen Willensakt des Glaubens, der aus einem Gottvertrauen und Gotterkennen geboren ist. Wenn ich weiß, dass Gottes Liebe bestehen bleibt in meinem Leben, egal wer ich bin. Wenn ich mir sicher bin, dass Jesus Christus mein Herr ist und die Gottesoffenbarung durch ihn geschehen ist, dass ich, wenn ich weiß, er selbst, der Vater hat mich lieb, was ja Jesus uns daran erinnert, dann ist es leichter zu vertrauen, als wenn in meinem Herzen Raum für Zweifel ist. Die Worte Sorge und Sorgen haben ja in der deutschen Sprache, im deutschen Sprachgebrauch, eine doppelte Bedeutung. Gemeint ist einmal das Vorhandensein von belastendem Kummer, was uns niederdrückt, umtreibt, einengt, ängstigt und die Lebensqualität raubt. Zum anderen liegt aber auch die Bedeutung in dieser Wortfamilie, nämlich, dass durch helfende Fürsorge das Bedrückende von mir genommen wird oder ich vom Bedrückenden wegkomme. Diese doppelte Bedeutung begegnet uns in diesem heutigen Text. Einmal die menschlichen Sorgen und Bekümmernisse, die da sind. Dann aber auch Gottes gütige, väterliche Fürsorge. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Alle, was heißt das? Ist dies wirklich so einfach, wenn einen Sorgen umfangen, wenn selbst die Kraft zum Wegwerfen fehlen könnte? Könnte es sein, dass da, wo wir es nicht unsere erste und vornehmste Sorge lassen, Gottes Ruf zur Umkehr zu hören und zu gewinnen, sein Reich alles an die erste Stelle zu setzen, dass da uns dann die Sorgen eben einholen? Landesbischof Helmut Glas sagte mir einmal: Merken Sie sich eines, wo die Mitte nicht stimmt, nützen alle Mittel nichts. Denn es stimmt schon, wo Christus nicht die Mitte ist, wird der Mensch von Ängsten geplagt und ist ihnen ausgeliefert. Und daher will unser heutiger Text im Schluss des Petrusbriefes eigentlich uns drei Dinge ins Bewusstsein und Gedächtnis schreiben. Erstens, Gottes Hand ist für uns und nicht gegen uns. Was für eine Befreiung! Gott für uns in Jesus Christus. Zweitens, Gottes Fürsorge ist mit uns und erhält uns. Und drittens, Gottes Kraft ist bei uns und wirkt durch uns, denn der Gott aller Gnade genügt uns. Gottes Hand für uns, was heißt das? Es bedeutet, dass auch in schweren Zeiten, selbst in Verfolgung und auch unverstandenen Führungen, Gott in Christus nicht gegen uns ist, sondern sein unbrüchliches Ja zu uns bestehen bleibt und besteht. Gottes Liebe ist nicht eine willkürliche Liebe. Wer Gottes Liebe im Gekreuzigten erblickt, der weiß, dass Jesu Nägelmale die Tiefe seiner Liebe zu uns bezeugen. Der sich selbst behauptende und auch autonome und sich selbst rechtfertigte Mensch kann sich an Gottes Hand wundreiben, denn sie begegnet uns in verschiedenen Lebensumständen oft auch verborgen. In Jesus aber berührt uns Gottes Hand, gnädig und verdient. Viele Mosaiks der frühen Gemeinde und Christenheit, auch viele Ikonen der orthodoxen Kirche, zeigen Jesus Christus als Pantokrator, als den Herrn der Welt und des Universums, der segnend durch seine durchbohrten Hände uns entgegenhält. Durch ihn steht alles zeitliche Gedränge und Gehabe im Schatten des Vorletzten. Das Letzte kommt noch. Er trägt alles Unfertige in uns und um uns in seiner göttlichen Geduld, bis zum Ziel in der Vollendung in seinem Reich. Er segnet alles mit Leben, was er zum Leben bestimmt hat, und ruft uns auch heute, hier und jetzt zu: Ich lebe und ihr sollt auch leben. Der Glaubende kann daher selbst unter Tränen und im Angesicht des Todes sagen: Du wirst dein Werk vollenden zu dieser deiner Zeit. Das bürgen deine Hände durchbohrt für unser Heil. Wer um diese Hand Gottes weiß, die alles zum Ziele führt, der lässt sein Leben nicht mehr durch den Zeitgeist bestimmen. Auch nicht durch die Tagesmeinungen der Hochmütigen. Die Hand Gottes ist nicht nur für uns, sie ist auch eine Hand gegen die Stolzen, ein Störfaktor für die, die nichts mit Jesus anfangen können. Aber in allen Lebenslagen sind wir aufgerufen, uns der Fürsorge des dreieinigen Gottes, der uns nicht anzuvertrauen, der uns nicht den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und nüchternen Besonnenheit gegeben hat. Ein zweites: Gottes Fürsorge ist mit uns und erhält uns. Dies ist kein moralischer Appell, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Nein, so nahe ist Jesus, dass er selbst mit allem, was wir sind und haben, und auch uns und diese ganze Welt in seinen Händen trägt bis zur Vollendung. In der Gemeinschaft mit ihm werden wir von der Tyrannei, auch der Überbeschäftigung mit uns selbst befreit. Und wir wissen uns hineingestellt in den weiten Horizont der Gemeinde Jesu Christi, die weltweit lebt, aber auch weltweit leidet. Die Welt ist voller Sorgen und Ängste und manche Katastrophen und Entwicklungen nehmen ja geradezu in unseren Tagen eine apokalyptische Dimension an. Und wer wach ist für die Entwicklungen unserer Zeit, kann natürlich leicht von Zukunftsängsten beschlichen werden. Denken wir nur an die Kriege der letzten Jahrhunderte und an die vielen Konflikte heute unserer Tage, der Bürgerkrieg im Irak, Iran, in Syrien, im Sudan und der viel auch in Nigeria und vielen anderen Orten. Und der religiös begründete islamische Terror breitet sich aus. Wie viel Nährboden für Hass und Entfremdung macht sich breit, auch der Antisemitismus und Hass gegen Israel. Und wie viele andere Gründe des Sorgens kann es geben? Familiennöte, Gesundheitsprobleme, Arbeitslosigkeit. Und jeder von uns weiß um die lähmende und krankmachende Wirkung. Aber verdrängen hilft nicht. Es in die Gegenwart Gottes zu bringen, ist die Antwort. Denn wenn wir verdrängen, kommen die Sorgen durch die Hintertür wieder zurück. Fürsorge und Seelsorge und ein befreiendes Wort ist manchmal nötig, aber die Kraft ist da, dessen, der sagt, du bist mein. Selbst in Trümmern und aus Trümmern kann Gott neue schaffen. Neuanfänge sind möglich. Keine Situation ist so chaotisch und hoffnungslos, dass Gott nicht in und aus ihr neue schaffen könnte. Er tat es bei der Schöpfung. Er tat es am Kreuz und er tut es auch heute noch. Mündet nicht die Offenbarung in der Zusage, siehe, ich mache alles neu? Steht nicht im Hebräerbrief, er befreite und erlöste die, die durch Furcht des Todes im ganzen Leben Knechte sein mussten? Da unser Leben nicht in unserer Verfügungsgewalt ist, dürfen wir daher täglich uns der Fürsorge Gottes anvertrauen. Denn er spricht zu uns, ich bin bei euch alle Tage. Ich habe die Welt überwunden. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist Herr. Wo er der Herr ist, muss der Nebel weichen. Da wird der Blick immer wieder neu frei. Frei für Gott und frei für den Nächsten. Und daher ein drittes und letztes. Gottes Kraft ist bei uns, mit uns und in uns, denn Gott, der Gott aller Gnade genügt. Gnade, das ist Gottes unverdiente Zuwendung zu uns Menschen in Jesus Christus. Wo seine Gnade wirkt, da werden wir frei zum Zeugnis und da erfahren wir Kraft zum Überwinden. Wir lesen, im Glauben widersteht dem Widersacher, denn der Gott aller Gnade richtet ja uns aus und auf. Auch haben wir gegen die listigen Anläufe des Teufels zu kämpfen und sie zu erkennen, für was sie sind. Er, der Gott aller Gnade, stärkt, kräftigt und gründet euch im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Wir sind als Christen hineingestellt in diese weltweite Gemeinschaft der Getauften, wie ich vorher schon sagte. Und unser Text spricht unverhohlen von dem Widersacher, dem Teufel, der in brutaler und auch raffinierter und verschleiernder Weise ein Menschen- und Schöpfung zerstörendes Werk in unserer Welt tun will. Wer mit wachen Augen die Geschehnisse unserer Welt verfolgt, muss eigentlich zu dem Schluss kommen, dass das Böse versucht zu triumphieren und auch weiß, dass die Grenzen der Zeit gesetzt sind. Raffiniert, selbstverschleiernd, es ist eine Intelligenz des Bösen, welche die Menschheit in einem groß angelegten Plan ins Verderben treiben will. Dies hat nichts mit dem Teufel an die Wand malen zu tun. Aber das Böse ist und bleibt hölleninspiriert, pervertiert, verdreht Wahrheit in Lüge und Lüge in Wahrheit, denn durch das Böse wird die Lüge immer verdreht. Und Jesus selbst sagt, er ist ein Mörder und Lügner vom Anfang an. Aber wir lesen im 1. Johannes 3, Vers 8, Jesus Christus aber ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Sein Kreuz, das Kreuz Jesu Christi, ist und bleibt der Sieg über Teufel, Tod und Hölle. Und er ruft und ermahnt uns, auch heute wach zu bleiben. Unser Herr ruft uns zur Nüchternheit und Wahrheit, zur Wahrheit in Liebe. Seid nüchtern und wacht und widersteht fest im Glauben. Und im Glaubenskampf sind wir nie allein gelassen und nie allein gelassene. Jesus Christus ist mit uns, bei uns, gegenwärtig. Und der Engel des Herrn lagert sich um die her, so ihn fürchten, sagt selbst schon im Psalm 34, David. Wir sind nicht allein gelassen. Aber wenn wir Hebräer 11 lesen, dann sehen wir, da gibt es Menschen, die ihr Leben lassen durch die Verfolgung und zu Märtyrern werden. Und da gibt es auch Situationen, wo selbst steht, die durch den Glauben Königreiche bezwungen haben. Beides ist da, auch heute noch. Tränen, aber auch Sieg des Evangeliums mitten im Leiden, sodass selbst noch Verfolger in der Begegnung mit dem Lebendigen, mit dem Herrn, der auferstanden ist, wie ein Paulus zum Glauben kommen. Der Glaubensmut und die Glaubenstreue der bedrängten und leidenden und verfolgten Gemeinde will uns eine Stärkung sein. Wir sind ermutigt, auf ihr Zeugnis zu hören. Sie wollen uns ermutigen. Ich könnte noch sehr viele Zeugnisse geben von Menschen, die mitten im Leiden Gottes Kraft erfahren haben, wie zum Beispiel Bischof Nathanael Gerang aus dem Sudan, der sagte, Gott gibt uns viele neue Lieder mitten in der Not. Wir erleben, was es heißt, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Aber versetzen Sie sich auch in die Lage der Eltern der 300 Mädchen, vorwiegend christliche Mädchen, die in Nigeria entführt wurden. Und letzte Woche haben sie 60 weitere entführt. Und dann wird von einem Waffenstillstand gesprochen, der nicht eingehalten wird. neue Kirchen werden zerstört. Aber selbst mitten in Bedrängnis, Glaube, ich habe an Ostern ein SMS aus Aleppo erhalten, Bomben fielen, Granaten schlugen ein, aber es war auch eine Taufe von einigen Muslimen in der Gemeinde, die zum Glauben gekommen waren. Bei aller Tragik auch unserer Zeit tut Gott ein Neues. Da, wo wir uns Sorge machen um den Lauf des Evangeliums und unserer bedrängten Geschwister, da erfahren wir auch etwas von der stärkenden Kraft der Gegenwart Gottes. Da überwinden wir auch unsere lähmenden Sorgen. Wir werden zum Lob Gottes befreit. Die Herrlichkeit Gottes will durchleuchten, denn ihm gehört die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit, schließt Petrus seinen Brief und hängt dann noch ein paar Grüße an. Die Gemeinde in Babylon lässt grüßen, Gemeinde mitten in den Wirrnissen auch unserer Zeit. Die Gemeinde in Babylon ist erwählt und gehalten und erinnert uns, dass auch wir Gehaltene durch die Kraft Gottes sind. Gottes Hand ist nicht gegen uns, sondern für uns. Gottes Fürsorge erhält uns. Gottes Kraft und Gnade befreit uns. Hören wir das in neuen Worten. Wann werden wir ganz neu den Schöpfer loben? Wann bricht der Tag uns an mit einem Lied? Wann wird der Mensch sein wahres Menschsein finden? Ist es zu spät zum Hören auf sein Wort? Die Kreatur, sie wartet tief in Ängsten. Trotzdem hat sie das Singen nie verlernt. Wann trifft der Tag uns an als Kinder Gottes, wenn unser Schaffen ihn neu ehrt und lobt? Sein Reich bricht ein, trotz aller Menschen Sünde, trotz aller Not und Stöhnen um uns her. Gebrochen Nacht, der Tag, er will bald kommen. Sein Kreuz bringt Licht in aller Menschen Nacht. Lass uns beten. Herr, du selbst hast gesagt, wenn ich erhöht werde, werde ich alle zu mir ziehen. Inmitten den Nöten unserer Zeit, persönlichen Nöten und den Bedrängnissen unserer Zeit, auch dem ganzen Leiden der Schöpfung und der Völker, kommen wir zu dir. Lass uns neu in dieser unserer Zeit die Zugkraft deines Kreuzes sehen und erfahren. Bau deine Gemeinde mitten in diesen leidvollen Situationen, wo Kirchen zerstört werden, wo Menschen verfolgt werden und getötet werden. Da offenbare du dich dennoch und wehre dem Bösen. Setze ihm ein Ende und erhalte uns in der Treue und erhalte deine Gemeinde in der Treue. Und schenke es uns auch, Herr, dass wir neu lernen, was es heißt. Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Herr Jesus, du kennst auch uns persönlich. Du weißt, wo Einzelne krank sind. Sei du der Herr, unser Arzt. Denn wir wissen, dass wir beten dürfen, heile mich, denn du kannst uns heilen. wo wir von Sorgen umgetrieben werden, für Kinder oder Kindeskinder oder für Familie oder Freunde. Da lass uns die befreiende Gegenwart neu erfahren. Und vor allem, Herr, erhalte uns im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe und halt weiterhin deine Hand auf uns in deiner wunderbaren Fürsorge. Und so befehlen wir uns dir und deiner Gnade ganz neu an und danken dir, du wirst dein Werk vollenden zu dieser deiner Zeit. Das bürgen doch deine Hände, durchbohrt für unser Heil. Amen. Wir singen jetzt noch ein Lied. Du sollst nicht müde werden, 362.
Ja, wir haben, glaube ich, nicht genug Worte, um Danke zu sagen. Es waren so viele Goldkörner und Goldsätze darin, dass man sie selbst mit Stenogramm vielleicht nicht hat alle mitschreiben können. Wir sind dankbar, dass wir auch CDs mit nach Hause nehmen können davon oder auch im Internet, wer da Zugang hat, das noch einmal in Ruhe nachhören. Da war so viel Hoffnung drin, die direkt aus dem Herzen Gottes kommt, dass wir reich Beschenkte sein dürfen und selber ganz Ermutigte. Ich will nur noch mal den Alleranfang sagen, wir sind und unsere verfolgten Geschwister gehalten und geborgen in Jesu Hand. Und auch seine Hand auf der Schulter ist mir geblieben. Die begleitet uns auch segnend in die neue Woche. Und vielleicht ist es ja wirklich so, dass manche völlig andere Sorgen haben, die alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen. Aber da musste ich vorhin mittendrin denken an etwas, was die Gründerin dieses Werkes, Christa von Fieban, sagte. Ich habe es als junge Schwester zum ersten Mal gehört. Jedes Fünkchen Hingabe an Jesus in meinen Umständen, jedes im Vertrauen gesprochene Ja zu meiner Situation erzeugt Wellenschläge, die bis an das Ende der Erde reichen. Wenn wir das denken könnten, dass der gesamte Leib Christi gesegnet wird, wenn wir Ja sagen zu Jesus in unserer Situation, dann brauchen wir weder unsere Nöte zu verdrängen, noch die Nöte unserer verfolgten Geschwister und können jeden Gedanken an ihn zu einem Gebet machen und zu einer Bitte, stärke ihnen den Glauben. Denn Jesus hört und handelt. Das ist uns heute groß geworden. Wir haben gesagt, wie können wir ermutigen? Mit Gebeten und auch mit Gaben. Und alles, was sie heute einlegen, wird den verfolgten Geschwistern direkt zugutekommen. Durch den Barnabas-Fund, den Herr Kirchenrat Hauser ja leitet. Das ist Ihnen heute herzlich anbefohlen. Ja, auch wir hatten einen Tag der offenen Tür letztens. Manche von Ihnen werden auch da gewesen sein. Soll eigentlich auch immer ein Tag der offenen Tür bei Gott selber sein, der Häuser baut, dass Menschen von ihm hören können. Wenn Sie das hier so verstehen, dann haben Sie es richtig verstanden. Und wenn Sie unseren Freundes- und Dankesbrief noch nicht haben, können Sie ihn gerne am Ausgang mitnehmen. Da berichten wir auch von diesem Tag und auch von anderen offenen Türen, die Gott uns durch sein Wort gibt. Auch andere, die schon mit Eidlingen viel erlebt haben und auch ihre Koffer gepackt haben und nicht hier geblieben sind aufgrund des Rufes Jesu, waren ja Daniel und Mirjam Zinser. Vor ein paar Wochen ist hier ein Film gezeigt worden und jetzt hat mir der Herr Zinser gesagt, draußen liegen auch noch Rundbriefe, wer das nochmal mitnehmen möchte und nachlesen, auch herzliche Einladung dazu. Und ich möchte noch auf ein Buch hinweisen, das zwar schon vergriffen ist, aber sollten Sie es im Regal stehen haben, Herr Hauser hat es rausgegeben, ich glaubte an Jesus, ich glaubte an Allah und träumte von Jesus. Dann nehmen Sie es doch in die Hand und lesen es und lassen sich ermutigen von der suchenden Liebe Gottes. Und wir haben ihn in uns. Jede Begegnung, auch mit einem, der hier lebt und in einem anderen System innerhalb dieser Welt gefangen ist, wird erreicht durch den Geist Gottes in uns und durch uns. Dass uns nicht die Angst stumm macht, sondern die Liebe Gottes leuchtet durch uns und auch Worte findet, wo wir dazu aufgefordert sind. In den Herbstferien gibt es sicher auch offene Türen, sein Wort zu hören, aber der Mittwoch-Gesprächskreis in der Sonnenbergstraße findet da nicht statt, erst wieder danach. Aber nächste Woche ist wieder ein Tag der offenen Tür hier im Raum zur Bibelstunde mit Schwester Anne-Rose Schmidt, die uns das Wort Gottes aufschließen wird. Einen Tag der offenen Tür, den gibt es in einem Monat nur für Schwestern hier. Das ist unser Mutterhaustag, aber danach auch gerne wieder am ersten Advent für Sie alle. Die Hand Jesu begleitet uns. Sie ist über uns und begleitet uns und hält uns in der neuen Woche. Und dieser Herr will uns segnen. Und so danken wir dir, Herr Jesus, dass du uns segnest und behütest, dass du dein Angesicht leuchten lässt über uns und uns gnädig bist und auch allen unseren Geschwistern weltweit. Wir danken dir, dass dein Angesicht über uns leuchtet und uns deinen Frieden gibt. In unseren Umständen. Amen. Bis nächste Woche.